Herzlich willkommen bei Macher und Denker, dem Podcast des Schweizer Monats. Jeden Monat laden wir zwei Gäste ein, die über Wirtschaft, Politik und das Leben diskutieren. Heute bei uns zu Gast sind Claudio Pietra, Gründer und Co-Geschäftsführer der Zürcher Softwarefirma Vertec, und Marc Schelker, Ökonomieprofessor an der Universität Freiburg. Sie sprechen über die zunehmende Bürokratie und was man dagegen tun kann. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und ich, Ronny Grob. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
Claudio, du hast in unserem Heft kürzlich vor der Brasilianisierung Europas gewarnt. Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass es verschiedene Regeln gibt, die sich so widersprechen, dass man automatisch eigentlich in der Illegalität landet. Zum Beispiel als Unternehmer, aber auch als Privatperson. Und in Brasilien ist es so, also mein Beispiel ist der aktuell wiedergewählte Präsident Lula, von dem die Gegner sagen, der sei ja korrupt. Und die Befürworter sagen, ja, das sei aber alles ein politischer Prozess. Und wer hat nun recht? Es haben eben beide recht, oder? Denn natürlich ist der Lula korrupt. Das wurde auch ja gerichtlich bewiesen. Aber in so einem System, wo alle korrupt sind, ist es eine Frage der politischen Macht, wer denn verfolgt wird. Oder? Und als Brasilianisierung bezeichne ich eigentlich eine Regulierung oder Steuerhöhe oder Gesetze, die es unmöglich bis fast unmöglich machen, sie einzuhalten. Und somit eigentlich fast alle dann irgendwo durch illegal sind und es ist dann den Mächtigen überlassen, wem dann der Prozess gemacht wird. Das heißt, wenn man dann unangenehm wird oder unerwünscht, dann gibt es immer Handhabe. Mhm. Und in dem Artikel habe ich auch zwei, drei Beispiele geliefert, wie es auch in der Schweiz oder EU Normen oder Gesetze gibt, die schwierig gleichzeitig einzuhalten sind.
Zum Beispiel?
Ja, also ein Beispiel, das ich bringe, ist das Datenschutzgesetz, das ja jetzt auch in der Schweiz der DSGVO angepasst wurde, das zum Beispiel ein absolutes Recht auf Löschung stipuliert. Das ist sehr schnell geschrieben in ein Gesetz, oder? Aber jetzt, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel CRM- und ERP-Daten, also mein Kerngeschäft oder von Firmen, das wird ja, oder es ist ja nicht mehr so, dass jetzt Kundendaten auf einem A4-Blatt ist und wenn der Kunde sagt, vernichtet meine Daten, dann nimmt man dieses A4-Blatt und tut es in den Schredder. Sondern meistens sind die Daten ja sehr weit verstreut in allen Produktionssystemen und dann auch auf den Backups dieser Produktionssysteme. Und da den Ronny Grob rauszulöschen, ja. Also verlang du das mal von der Swisscom, oder?
Ja.
Also das dürfte...
Genau, mit all den Backups auch und so.
Genau.
Mhm. Marc, die Diagnose einer Brasilianisierung Europas, kannst du die nachvollziehen, trifft die zu?
Also ich kann schon nachvollziehen. Das eine sind natürlich Widersprüche, die einem so immer in diesen Graubereich hineindrücken, aber einfach auch Regulierung, die faktisch kaum zu bewältigen ist. Also man denkt zum Beispiel an die gesamte Regulierung, die jetzt beginnt, in Kraft gesetzt zu werden in Europa, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die quasi auf das gleiche Level gesetzt werden soll wie die finanzielle Berichterstattung. Da geht es darum, dass man in der gesamten Lieferkette, zum Teil ist sogar vorgesehen über die gesamte Lieferkette, also bis unten zu Lieferanten von eigenen Lieferanten, nachzuschauen, wie das aussieht mit Nachhaltigkeit, Kinderarbeit etc. Und das ist faktisch kaum abzudecken. Und die Frage ist dann, wie Unternehmen damit umgehen. Das Reporting kann gigantisch sein, das kann aber auch sein, dass man sich zurückzieht aus einigen Märkten oder einfach schlichtweg, dass man so tut, als ob man es nicht weiß oder dass man es eben gar nicht mehr wissen möchte, obwohl man vielleicht Ansprüche hätte und gerne keine Kinderarbeit in der Lieferkette hätte. Aber wenn man natürlich sofort in diesem Bereich ist, wo man auch belangt werden kann, dann ist völlig unklar, was das bedeutet für Unternehmen. Auch wohlmeinende Unternehmen sind dann plötzlich enorm unter Zugzwang und können möglicherweise diese Dinge gar nicht mehr abdecken. Und ich glaube, wir müssen etwas schon schauen. Ich verstehe also das Argument der Brasilianisierung. Ich kann das nachvollziehen, dass man manchmal etwas leichtgläubig Regulierung macht, wohlmeinend, aber eben möglicherweise das Gegenteil davon erreicht.
Jetzt, du in deinem Alltag an der Universität, erlebst du auch Bürokratie?
Wir haben keine Bürokratie an der Universität Freiburg, da läuft alles wie geschmiert. Nein, natürlich, also das gibt natürlich solche Dinge. Also wenn Regulierungen kommen, die die dazu führen, also zum Beispiel Regulierung, die die Anwesenheit von Professoren regelt, wie viele Tage die Woche. Das ist insofern wichtig, weil wir sind dort angestellt und haben dort einen Auftrag zu erledigen. Nur natürlich ist mein Auftrag nicht nur die Lehre, sondern auch Forschung und solche Dinge, hier auch irgendwie gesellschaftlich etwas mitzubewirken oder zu informieren wenigstens. Und das hat mein Arbeitsbereich häufig nicht an der Uni Fribourg oder vor Ort in meinem Büro. Und es ist natürlich eine Gefahr, dass die besonders Aktiven, die sehr Engagierten, dass man die damit aushebelt. Und wenn die es nicht einhalten können, dann sind natürlich die, die sich eher ein schöneres Leben einrichten möchten, fern der Universität, ja, denen hilft das. Warum? Weil denen schon die einen es nicht einhalten können, warum sollte ich dann? Also es hilft dann häufig auch dem Schutz derer, die sich eben möglicherweise nicht um dieses Ziel, das man eigentlich hätte, kümmern. Also diese Effekte, die gibt es, die haben wir auch diskutiert und damit umzugehen ist schwierig.
Finde ich gutes Beispiel, oder? Denn ich habe das Gefühl, häufig werden neue Regeln aufgestellt, weil irgendein Missstand beobachtet wurde. Und es werden so detaillierte Regeln genau für diesen Fall aufgestellt, aber der passt dann genau nicht auf eine Lebensrealität von jemand, der ganz wenig anders ist, oder?
Und ja, möglicherweise von einer großen Mehrheit, die eben kein dieses Problem nicht verursacht und die dann die Kosten tragen.
Ja, genau.
Was ich ein schönes Beispiel finde, sehr kontrovers, sollte ich wahrscheinlich hier nicht als Beispiel anbringen, aus der ökonomischen Forschung ist klar, dass, also Kinderarbeit ist ein riesiges Problem. Kein Ökonom würde sagen, das sei harmlos. Die Lebensrealität aber in sehr armen Ländern ist, dass Kinder beitragen müssen in irgendeiner Form zum Haushaltseinkommen, weil sonst nicht geht. Und jetzt das Verbieten von Kinderarbeit führt dann häufig dazu, dass wenn es dann trotzdem gemacht wird, weil die Eltern nicht anders können, nicht weil sie die Kinder nicht lieben, weil sie einfach nicht anders können, dass die Kinder dann versteckt werden müssen. Also die arbeiten dann im Untergrund und dort sind sie natürlich freiwillig für Sklaventreiber. Und die Behandlung dieser Kinder kann massiv schlechter sein, als wenn die Möglichkeit da wäre, dass es legal ist, dass die eben nicht versteckt sind, dass man es regulieren kann, dass man es beobachten kann etc. Das heißt, dieses einfache Sagen, okay, wir verbieten es, dann gibt es nicht mehr, kollidiert dann in diesem Fall, jetzt in diesem Beispiel, mit einer möglichen Lebensrealität, die dazu führt, dass das Verbot noch viel schlimmer ist. Und ich glaube, diese Nebeneffekte, die sollte man irgendwie im Blick halten. Das ist ja kompliziert.
Aber ich glaube, viele Leute oder Politiker, Politikerinnen, die Regeln machen, die hängen der Illusion nach, dass ich mache die Regeln und dann halten sich alle dran. Automatisch, oder? Und das ist einfach nicht der Fall. Das sieht man eben gut in Brasilien zum Beispiel, oder? 40% der Ökonomie, der Wirtschaft ist schwarz. Und warum ist das so? Das ist vor allem so, weil die Steuern und die Arbeitsgesetze sind so kompliziert, die Steuern so hoch, dass man das eigentlich gar nicht, man kann die Steuern gar nicht zahlen, oder? Und so, das bewirkt eigentlich, dass jeder Arbeitgeber hat einen Teil des Lohnes, zahlt er ordentlich aus und der andere Teil eben nicht. Oder? Das ist dann die sogenannte zweite Kasse, Caixa Dois. Das hat jeder, von der einfachen Putzkraft bis zum Präsidenten halt. Und es ist eben genau nicht so, dass wenn du die Steuern erhöhst, dass dann die alle bezahlt werden. Oder? Also ich würde mal behaupten, jetzt hatten wir gestern so eine Abstimmung, oder? Mhm. Wenn du die weitertreibst, oder irgendwann wenn die Steuern immer nur hochgehen, oder zum Beispiel Sozialabgaben, Lohnabzüge, dann nimmt auch einfach der Schwarzanteil an der Wirtschaft zu. Sieht man zum Beispiel, ich würde mal behaupten, man kann einen linearen Zusammenhang sehen zwischen Steuerhöhe oder Lohnabzüge und Anteil Schwarzarbeit.
Also ich glaube, diese Korrelation, die gibt es. Jetzt die Kausalität, in welcher Richtung was genau fließt, ist schwierig. Ja, es kann auch sein, wenn viel Schwarzarbeit ist, vieles wird
musst du die versteuern,
müssen die Steuern. Ja. Es geht in beide Richtungen. Ja. Aber ich glaube schon, das ist schon ein Problem. Wir nennen das die Laffer-Kurve, heißt das. Also die Idee dort ist, wenn man die Steuern erhöht, anfänglich steigen die Staatseinnahmen und ab einem gewissen Punkt bei weiterer Erhöhung der Steuersätze sinken die Staatseinnahmen. Einfach weil entweder die Leute in die Schwarzarbeit gehen oder tatsächlich weniger arbeiten, auswandern, sogar illegale Aktivitäten betreiben, einfach weil man nicht entdeckt wird. Also da gibt es einen Trade-off, einen Kompromiss, den man finden muss zwischen staatlicher Aktivität und was dann tatsächlich für Anreize geschaffen werden. Ich denke, manchmal ist im politischen Prozess die Frage der Anreize und was dann geschieht, irgendwie sekundär, weil natürlich, es geht im Kampf um Umverteilung, Bevorteilung von eigenen Gruppen etc. Und manchmal ist es halt wahnsinnig schwierig zu durchschauen, was geschieht. Und in diesem Nebel ist es dann halt manchmal zu einfach möglicherweise.
Ja, ich glaube, die Ausweichhandlungen werden einfach systematisch unterschätzt. Oder dass eigentlich jeder Mensch ja in jeder Stunde seines Lebens frei entscheiden kann. Das ist ja auch in Diktaturen so, oder? Also Diktaturen müssen ja auch drakonische Strafen erfinden, damit die Leute einigermaßen regelkonform sind, oder? Und noch mehr in einer Demokratie oder Rechtsstaat kann zum Beispiel jeder einfach aufhören zu arbeiten oder weniger, oder? Wenn es Anreize gibt, Progression zum Beispiel brechen, indem man weniger arbeitet und, oder?
Also warum werden diese Effekte aus seiner Sicht unterschätzt systematisch?
Ich glaube tatsächlich, dass Leute, die in die Politik gehen, schon das Gefühl haben, dass Regeln eingehalten werden, und zwar absolut, einfach weil es Regeln sind, oder? Und zwar ohne, also warum das so ist, weiß ich nicht, oder? Das kann vielleicht der Ökonom sagen, aber für mich liegt es total auf der Hand, oder? Also auch wenn man das ökonomisch betrachtet, sind das ja einfach, es ist zu teuer, oder? Auf einmal werden andere Dinge günstiger, oder eine Ausweichhandlung wird attraktiv, weil eben so, wie man es vorgemacht hat, die Kosten zu hoch sind. Oder?
Also ich glaube, Menschen reagieren immer auf Anreize, egal in welchem Teil des politischen Spektrums. Wenn es mich mehr kostet, dann finde ich es weniger gut, als wenn es die anderen kostet. Ich glaube, bei fiskalischen Themen, vielleicht wie auch am Wochenende, spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass man häufig Dinge entscheidet und noch nicht weiß, wer das dann bezahlen muss. Das eine ist, dass man über die Finanzierung gar nicht spricht, wie im vergangenen Fall jetzt der 13. AHV-Rente. Oder dass es halt einfach kompliziert ist. Man sagt einfach, also Balthasar Glättli hat ja gesagt, jetzt bei der Umsetzung, bei der Finanzierung, könne das nicht über die Mehrwertsteuer gehen, sondern der Bund müsse das bezahlen. Ich weiß nicht, wie ein paar ehemaliger, immer noch Parteipräsident so etwas sagen kann. Ich meine, der Bund ist keine Einnahme. Der hat Einnahmequellen, unter anderem die zweitwichtigste oder eine der zwei wichtigsten ist die Mehrwertsteuer. Also die Idee, dass es eine anonyme Einheit, noch eine staatliche Einheit bezahlt und nicht wir selber. Ich glaube, es macht es einfacher, auf Kosten anderer oder dieser anonymen Mehrheit irgendetwas zu entscheiden. Warum? Es ist ein Verteilungsspiel. Ich kriege jetzt etwas und es ist unklar, wie viel ich dabei dann mitmachen muss. Und ich glaube, dieses Spiel, sich zu einigen auf Kosten derer, die entweder in der Mehrheit sich nicht bewegen können, also alle Steuerzahler, die sehr unterschiedlich sind, die sich nicht organisieren können. Also wir kennen ja nicht, also wer kennt die Interessengruppe der Steuerzahler? Wie heißt die?
Es gibt den Bund der Steuerzahler.
Ja, aber
ist Deutschland, oder?
Das ist Deutschland. Ich glaube nicht, dass es das in der Schweiz so auch gibt.
Es gibt auch so etwas Ähnliches.
Ja, aber wir wissen es nicht so genau. Ja, genau. Die haben auch keine Schlagkraft. Warum? Ja gut, die Steuerzahler sind alle. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Ich bin Professor und mag das, wenn die Ausgaben für die Bildung erhöht werden und so weiter. Und andere sind halt, keine Ahnung, sind Landwirte. Und wir sind dann halt, also die Finanzierung ist dann immer sekundär. Und da können sich die Interessengruppen halt
auf... Spannend ist in diesem Zusammenhang ja dein Vorschlag von einer Regulierungs-RPK hat mich sehr erstaunt.
Erklär den vielleicht noch kurz, Marc.
Das überlassen wir dann ihm, aber zum Beispiel die Erkenntnis, oder, dass wenn es eine starke RPK gibt, die auch Projekte hinterfragen kann, die noch nicht gemacht wurden, dass dann die Kosten 15-20% niedriger sind. Ich glaube, das ist dein Befund, oder, Marc?
Genau, also was wir uns anschauen, das ist aber nur für die finanzpolitische Seite. Wir vergleichen Kantone, in deren Gemeinden neben der klassischen Gemeindebehörden es auch eine RPK gibt, eine Rechnungsprüfungskommission, die nicht einfach nur die Verbuchung kontrolliert, sondern zu allen finanzpolitischen Dingen Stellung nehmen kann. Und zwar bevor die Entscheidung getroffen wird. Und die Idee hier ist natürlich, das sind die dann quasi das finanzpolitische Interessen organisieren, dass die quasi darüber diskutieren und ihre Meinung abgeben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ob zu groß oder zu klein. Und diesen offenen Diskurs über eben auch, wer betroffen ist, was das wirklich kostet, dass die das einbringen in eine Entscheidung und dass dieses Einbringen dieser Informationen einen Effekt hat auf die Ausgaben und Einnahmen. Und wir finden in Größenordnung 15-20% tiefere Einnahmen im Kanton, wo diese RPKs diese Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen über Informationen und so weiter und Gegenvorschläge sogar. Und die Idee ist dann, dass könnte man das irgendwie erweitern. Also was man heute kennt als Regulierungsfolgeabschätzung, die im Prinzip den Bundesämtern häufig noch selbst gemacht werden, dass man sagt, das müsste eigentlich eine unabhängige Institution sein, die zu allen Vorhaben in der Politik ihre Meinung abgibt zu, was sind die Auswirkungen, wer wird betroffen, wer nicht. Und dass diese Art der Transparenz den politischen Diskurs etwas versachlichen könnte. Das wäre so eine der Ideen, dass man diese Einsicht aus der Finanzpolitik übernehmen könnte, auch für Themen der Regulierungspolitik.
Aber braucht es wirklich noch eine zusätzliche Behörde, um die Bürokratie zu bekämpfen?
Das ist das klassische Gegenargument, das sehe ich natürlich. Wenn das aber richtig wäre, wenn es nur darum geht, wie viele Einheiten wir hätten, dann hätten wir erstens keinen Föderalismus, weil das ist ja Duplizierung mal 26. Mhm. Wir hätten auch nicht unbedingt ein Parlament und dann noch eine Regierung, dann hätten wir einfach einen absoluten König, weil das ist ganz billig, ja, das ist bürokratisch billig. Und ich glaube, der Punkt ist eher das Grundproblem, das wir sehen müssen. Ich glaube, es ist ganz einfach, dass sich Spezialinteressen auf dem Rücken der nicht organisierten Interessen, das sind also die allgemeinen Wohlfahrtsinteressen, vielleicht eben nachhaltige Finanzierung, dass man nicht Dinge nicht finanziert machen möchte oder den Einfluss auf die Konsumenten, dass die halt nicht so einfach geschehen können und dass hier Transparenz herrscht, wenn man entscheidet. Dass eben klar ist, das hatten einen Einfluss.
Mhm. Jetzt 2017 hat Bundesrat Schneider-Ammann in der NZZ gesagt, ich zitiere, pro Woche produzieren wir 140 A4-Seiten zusätzliche Vorschriften. Sind es inzwischen mehr oder weniger? Hat sich irgendwas verändert?
Also wir haben ja Daten dazu zusammengetragen. Simon Lüchinger von der Universität Luzern und ich schauen uns an, wie sich die Regulierungsaktivität seit in den letzten über 100 Jahren entwickelt hat. Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Kantonsebene. Und wir sehen einen dramatischen Anstieg der Regulierungsaktivität auf Bundesebene, also in den 70er Jahren regelrecht eine Explosion, dann ein bisschen Stabilität, aber immer noch steigend bis in die letzten Jahre. Und wir sehen vor allem einen großen Anstieg bei den Verordnungen, also quasi wenn die Exekutive über die Bürokratie weiter reguliert und quasi ausformuliert, wie das alles genau aussehen müsste. Und das geht in Richtung, was Bundesrat Schneider-Ammann damals wahrscheinlich im Kopf hatte. Mhm. Diese Zahlen sind riesig und die haben sich auch nicht dramatisch abgeschwächt. Also dieser Trend führt sich fort auf Bundesebene. Auf Kantonsebene sehen wir große Unterschiede. Da gibt es einige Kantone, die machen viel weniger von dieser Regulierung und andere sind viel aktiver. Da sehen wir große Unterschiede, obwohl doch eigentlich die Verantwortlichkeiten sehr einig sind.
Ich bin ja der Macher hier. Mit dem Titel Macher und ich kann das sehr bestätigen. Also ich bin seit 30 Jahren Unternehmer und wenn ich denke, wie wir die Firma damals gegründet haben und wie das heute ist mit dem ganzen Geldwäscherei, Terrorfinanzierung und überall noch eine Verordnung und da eine Liste und ich merke schon, also mein Eindruck ist, seit der Finanzkrise hat es viele neue Regeln gegeben. Zum Beispiel FinFrag, wo jede Schweizer Unternehmung bestätigen muss oder ihre Haltung gegenüber den Derivaten dokumentieren muss. Der Verwaltungsrat muss das. Ich behaupte mal, 98% haben das nicht gemacht und sind damit irgendwo in der Illegalität. Bis zu Mitarbeiterbeteiligungsverordnung. Da gibt es einfach immer mehr Regeln und ich habe das Gefühl, das kommt immer schneller. Daneben merke ich, dass viele, viele Dinge einfach heute enger gestrickt werden. Man beschränkt sich nicht mehr auf die Prinzipien, sondern will es ganz detailliert regeln. Und man hat dann Mühe, das auf seinen Alltag in seinen Alltag einzufädeln, weil es irgendwie nicht passt. Oder?
Was wäre denn dein Lösungsvorschlag?
Also ich glaube, unsere Gerichte sind ja sehr geübt darin, allgemein gültige Prinzipien auf den Spezialfall anzuwenden, oder? Und man sollte zurückgehen, oder? Also die Mitarbeiterbeteiligungsverordnung ist ein gutes Beispiel, oder? Die ist noch nicht so lange in Kraft. Und es ist total klar, oder, dass ein Unternehmen nicht AHV und also Sozialabgaben und Einkommensteuer umgehen kann, indem sie gratis Aktien abgibt an Mitarbeiter. Das war schon immer so. Aber die Steuerbehörden haben gefunden, es braucht eine genauere Regelung und hat ein Dokument, ich würde mal behaupten, 50 Seiten rausgegeben. Und da ist alles so genau geregelt, wie das ist mit Optionen und Haltefristen und so, dass wenn man einfach nur Aktien verkauft an die Mitarbeiter, da fällt man wie zwischen Stuhl und Bank, weil es gibt es gar nicht da drin, oder? Und das Gemeine ist, wenn es tatsächlich einen geldwerten Vorteil gibt, das heißt, wenn man also Aktien abgibt unter dem Verkehrswert oder Steuerwert, dann gibt es ja Lohn, oder? Und dann gibt es einen Lohn. Also der muss auf den Lohnausweis. Und der Lohnausweis ist eine Urkunde. Also ist man schon ganz neu beim Strafrecht, denn Urkundenfälschung oder, ist Teil des Strafrechts. Das heisst, oder, man muss dann sehr viele Ressourcen investieren, um zu verhindern, dass man auf einmal in das Urkundenfälschungsthema reinkommt. Und das finde ich jetzt, das finde ich schon frech, oder? Dass dann der Lohnausweis, der Umweg über den Lohnausweis dient dazu, eigentlich eine Strafhaltung, oder? Und eine mit dem Strafrecht in Kontakt zu kommen. Das will ich natürlich vermeiden als Unternehmen.
Genau. Also du sagst, der Gesetzgeber sollte sich einfach ein bisschen zurücknehmen und sich auf allgemeinere Prinzipien beschränken.
Also das Prinzip ist ganz einfach, oder? Man darf keine Leistungen an die Mitarbeiter, auch keine Naturalleistungen, ausschütten, die nicht besteuert werden. Ganz banal, oder? Das die Regel ist, und da kann auch jeder dahinter stehen, oder? Ich glaube, da gibt es wie keinen, aber das braucht keine 50-seitige Verordnung für das, oder?
Ja. Ich glaube, das ist ja genau das, was dich an dieser Brasilianisierung stört, also dass du eigentlich willst ein korrekter Unternehmer sein und dann aber trotzdem immer das Gefühl haben musst, du machst etwas falsch, oder? Wenn die Verwaltung dir dieses Gefühl hat, dann läuft was falsch. Also eigentlich muss man doch als Bürger, der die Regeln befolgen will, die auch befolgen können.
Genau, also es wird zunehmend schwierig, oder? Ich habe ein weiteres Beispiel, ist die Mehrwertsteuererhöhung. Die ist ja jetzt erst gerade durch, oder? Aber da gibt es ich glaube, die wenigsten kennen das, aber da gibt es ein Problem, oder? Und zwar hat die Steuerverwaltung hat die Regeln verschickt, wie die Steuererhöhung, jetzt also 7,7 auf 8,1, jetzt auf 1.1., oder? Und das haben sie letztes Jahr im Januar verschickt, oder, die Regeln. Und wenn man das genau liest, sieht man, aha, für periodische Leistungen, die Vorauskasse sind eigentlich, oder, muss der 2024er Anteil schon zu 8,1 besteuert werden. Oder? Erstens mal ist das für die Jahresverträge schon zu spät. Oder? Also, ich meine, man hat Abos schon im Januar verkauft, oder? Und zweitens, also daneben haben alle Bundesbetriebe, glaube ich, das bis zum Schluss nicht geschafft. Ich glaube, es gibt kein einziges SBB-Abo, das mit zwei Mehrwertsteuersätzen verrechnet wurde. Bin ich dann sehr gespannt, ob die Steuerverwaltung da auch eine Revision macht und Nachforderungen leistet. Aber eigentlich den Vogel abgeschossen hat die Steuerverwaltung, indem es gar nicht möglich war, diese 8,1 Vorsteuer dann auch abzurechnen. Das heißt, die Formulare und Web-Applikationen, die der Steuerdeklaration dienen, also die man in der Schweiz ja alle Quartale machen muss, oder? Die waren bis in das dritte Quartal hinein gar nicht fähig, diese Regel, die aufgestellt wurde, also die erhöhte Steuer konnte man gar nicht zurückfordern. Das heißt, man musste das wie bei sich in der Buchhaltung auf ein separates Konto tun und dann konnte man es nachdeklarieren im Q3. Das heißt, oder? Das nenne ich unsorgfältige Regulierung, oder? Die linke Hand will mehr Steuereinnahmen, oder? Dann nehmen sie einfach eine Regel rein, oder? Aha, das ist cool, oder? Also, by the way, gilt auch für Zeitungsabos, oder? Mhm. Nimmt eine Regel rein, alle 2024er Anteile müssen schon jetzt zu 8,1 versteuert werden, aber anderseitig sind sie nicht gewillt, oder? Die Konsequenzen auf den eigenen Betrieb, also auf die Deklaration der Steuer, zu machen. Das hat bei mir jetzt erstens mal sehr viel Unmut geführt und Mehraufwand, weil ich ja eben das gar nicht abrechnen konnte. Oder? Und ich musste natürlich sehr früh auch meine Systeme anpassen, damit ich konform fakturiere. Und ich behaupte mal, da ist nicht mal die SBB steuerkonform. Oder? Also das ist dann, finde ich, schon sehr weit fortgeschritten in der Brasilianisierung, wenn es nicht mal einer der größten Bundesbetriebe schafft, die Steuer korrekt zu verlangen.
Ich glaube, eines der Hauptprobleme, das ist sehr schön illustriert, ist natürlich, Bürger und Staat, die interagieren in einer gewissen Form, dass sie relativ viel hat mit Vertrauen zu tun. Eben einfach, weil zum Beispiel die Steuerbehörden können nicht alle jagen und jeden Cent einfordern und bei jedem eine Steuerprüfung machen etc. Das ist gar nicht möglich. Und deshalb ist es schon stark davon abhängig, dass die Leute mal in erster Linie dem Staat vertrauen und finden, ich deklariere meine Steuern. Und natürlich diese Art von Regulierung unterminiert natürlich auch die Art des Vertrauens. Also wenn ich schon nicht compliant sein kann, was wollen die denn von mir? Also ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung, dass Steuern so, also nein, Gesetze, Entschuldigung, so ausgestaltet werden sollen, dass sie eingehalten werden können und auch mit einem gewissen Aufwand gemacht werden können, dass es nicht völlig absurd wird. Ich glaube, sonst wird es schwierig, Steuergesetze und Gesetze zu haben, die dann noch eingehalten werden. Ein Beispiel, das ist aber vielleicht weniger wissenschaftlich. Ich glaube, wir sehen in der EU zum Beispiel viele Regulierungen, die sehr engmaschig sind und man denkt sich, wie kann man das denn überhaupt umsetzen? Und ich glaube, da gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, wie stark die dann am Schluss wirklich eingehalten werden. Und ich glaube, eines unserer Probleme in der Schweiz ist, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben, wo Regeln gelten, die dann auch eingefordert werden. Und wenn wir natürlich derartige Regeln übernehmen, die so engmaschig sind und die auch durchsetzen wollen, und dann möglicherweise andere Länder, die mit den gleichen Regeln konfrontiert sind, das etwas lockerer nehmen, da sehen wir sofort, das gibt riesige Probleme. Und ich glaube, deshalb ist diese Beobachtung, dass Gesetze eingehalten werden müssen und das auch möglich sein soll, von zentraler Bedeutung ist.
Und dazu kommt natürlich auch, dass viele Unternehmen auch bewusst von Regulierung profitieren und für solche lobbyieren. Also gerade Großunternehmen haben zum Teil dann ein großes Interesse daran, mit Regulierungen bewusst auch Konkurrenten sich vom Leibe zu halten.
Ja, das wollte ich eigentlich auch noch einbringen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir sehen das im Bankenbereich, detaillierte Bankenregulierung. Für Großbanken ist das nicht so ein Riesenthema. Die haben große Stäbe, das sind Fixkosten, die sie dann überwälzen können auf eine sehr breite Basis. Aber für kleinere Banken zum Beispiel ist das viel, viel schwieriger. Und das gleiche Phänomen sehen wir natürlich auch im Bereich, ich komme zurück auf ein Beispiel, bei der Nachhaltigkeitsgesetzgebung, wo es darum geht, dass man eben vieles dokumentiert. Das sind vor allem dann Fixkosten und wir sehen es auch. Ein besonders großes Schweizer Unternehmen, das recht exponiert ist durch CO2-Ausstoß in einer Industrie, wo der CO2-Ausstoß sehr hoch ist, hat sich zum Ziel gesetzt, das besser zu machen und die dann jetzt Produkte machen, die sehr grün sind und sind Industry Leader. Und der Punkt ist nur, wenn die anderen nicht nachziehen, haben sie wahnsinnig hohe Kosten. Das heißt, die sind jetzt im Moment am Lobbyieren, dass ihre eigenen Regeln, die sich im Moment noch fürs PR da sind, für die Public Relations, dass die dann auch umgesetzt werden, dass also die Konkurrenten nachziehen müssen. Und ich glaube, mittlerweile wird natürlich Regulierung, ist klar, wenn Regulierung so verbreitet ist, wird das genutzt im Wettbewerb. Und Unternehmen werden das versuchen, auch in ihrer eigenen Wettbewerbspolitik und ihrem Ansatz, wie sie mit anderen Konkurrenten umgehen, das zu nutzen. Und ich glaube, wir haben hier natürlich dann indirekt Wettbewerbsthemen, die angesprochen sind. Und ich glaube, all das hat große potenzielle Effizienzeffekte. Und natürlich, Effizienz hört man nicht so gern, aber Effizienz ist am Schluss, wie groß der Kuchen ist. Und reiche Länder sind halt deshalb reich, weil sie große Kuchen backen. Und ich glaube, da sind wir im Moment am Sägen an diesen Erfolgsvoraussetzungen, gerade auch in der Schweiz.
Ich würde aber trotzdem noch gerne auf die möglichen Lösungen zurückkommen. Also RPK sozusagen, Gegenvorschlagskommission, das wäre eine Möglichkeit. Ein anderer Weg wäre diese berühmte One-in-One-Out-Regel, dass man für jedes Gesetz oder jede Bestimmung, die man einführt, wieder eine abschaffen muss. Wäre das aus eurer Sicht ein gangbarer Weg?
Ich denke nicht. Also ich fände, es wäre wunderbar. Es wäre schön, dass so eine Idee wie die Schuldenbremse, eine Ausgabenregel eigentlich ist, dass man das einfach so schön in den Griff kriegt. Das Problem bei einer One-in-One-Out-Regel ist natürlich, dass zuerst ist es ganz einfach großer Erfolg, weil all diese Regeln, die es schon lange nicht mehr braucht, keine Ahnung, noch irgendwo ein Gesetz und eine Verordnung zur Herstellung von Schreibmaschinen, brauchen wir schon lange nicht mehr. Das, zuerst kommen die Dinge raus. Dann gibt es vielleicht noch ein paar low-hanging fruits und danach wird es schwierig. Weil was mache ich? Ich verlange eigentlich von den Interessengruppen, die dort sitzen, es sind immer noch die gleichen Interessengruppen, die haben immer noch die gleichen Interessen, dass die sich einigen, was rauskommt und was rein darf. Das heißt, was wir machen, ist, wir stabilisieren eigentlich ein Kartell. Die können verhandeln, wer was rausmacht und wer wo was reinkommt. Bei Initiativen möchten wir das genau nicht, dieses Verbinden von unterschiedlichen Dimensionen. Dort sagt man Einheit der Materie, das ganz wichtiges, ganz wichtige Kernanliegen eines beim Gesetzgeber. Und hier institutionalisiert man in einer Regel, die man zwar gut meint, dass die sich Pakete machen, dass die sich ihre Absprachen quasi nun bündeln können und verschriftlichen können. Was wir wissen aus Absprachen im Parlament sind das, wir nennen das Pork Barrel Politics. Also ich gehe, also heute wäre dir, also wird deine Industrie, Claudio, wird für die Ausgaben oder was auch immer im Unterrichtsbereich stimmen und danach stimme ich für dich. Das Problem ist, du weißt natürlich nicht, ob ich morgen auch wirklich mit dir stimme, weil ich schon 9 Kuhhandel mache. Das heißt, diese Absprachen sind instabil. Und eine derartige Regulierung, die sagt One in, One out, stabilisiert genau diese Erwartung, dass man nun festschreiben kann, was man ausgehandelt hat. Und ich glaube, das ist kein guter Weg, sich mit Regulierung zu beschäftigen. So schön ich das fände, ich glaube, es hilft Interessengruppen, ihre Interessen noch stabiler durchzusetzen.
Es gibt aber natürlich liberale Parteien, die ja sagen, wir sind gegen neue Gesetze, wir wollen Gesetze abschaffen, wie zum Beispiel die FDP, die das auf jeden Fall im Wahlkampf immer sagt, das ist ein Riesenproblem. Wenn man aber schaut, wer jemals ein Gesetz abschafft, dann findet man ganz wenig. Es gibt dieses eine Beispiel von diesem Kampfhundegesetz, das Rudi Noser erfolgreich abgeschafft hat. Das war 2017. Also da konkret wurde das Obligatorium für Hundekurse abgeschafft, das nach einer Blickkampagne gegen Kampfhunde eingeführt wird. Also wieso haben wir keine freiheitlich denkenden Politiker, die sich für Unternehmer einsetzen, die dann tatsächlich auch mal ein Gesetz abschaffen? Das würde doch dich freuen, Claudio.
Würde mich sehr freuen und ich war ja mal in der Gründerbrandpartei, als sie noch bedeutend liberaler war und da gibt es tatsächlich noch Liberale. Mhm. Und einer davon ist ein guter Freund von mir und ich habe ihn letzthin gefragt, ja, er politisiert im Kantonsrat hier in Zürich und er hat gesagt, ja, weißt du, es ist wirklich schwierig als Liberaler, noch schwieriger als Grünliberaler, weil du musst ja dann, also du musst irgendwie was tun gegen den Klimawandel und Umweltschutz und so. Und er sagt, oder, der liberale Approach ist ja meistens vielleicht nicht so viel tun, nichts oder? Machen, ja. Nichts machen, aber damit kommst du nicht in die Presse, oder? Auch mit deinem Gesetz aufheben, oder?
Gewinnst du das war er in der Presse, Rudi Noser.
Ja, aber das war vielleicht ein besonders... Der Rudi Noser... Ja, aber der Rudi Noser braucht...
Gesetz. Ich finde das super, ich werde jetzt Rudi Noser wählen.
Aber der Rudi Noser war schon bekannt. Weißt du, also die...
Das kann ich nicht mehr. Ich finde, es ist ein schönes Beispiel, weil es eigentlich alles auf den Grund bringt. Also Hunde sind wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, dass es eigentlich ein Nebenschauplatz ist. Juhu, ich habe ein Gesetz abgeschafft, hat wahrscheinlich die Menschen nicht in der Breite getroffen und hatte wahrscheinlich wenig Auswirkungen auf unser Staatsgebaren. Das Zweite ist, wie du richtig gesagt hast, Politiker wollen das nie. Es war schon schwierig, ein Beispiel zu finden. Hat man eins gefunden, das ist nicht mal so relevant. Und ich glaube, das zeigt halt, es will halt niemand etwas abschaffen. Und jetzt zu denken nur, dass man, wenn man sagt, one in, one out, dass die dann plötzlich zu den Abschaffer werden, denke ich, ich will jetzt nicht sagen,
ich glaube auch, unsere Gesellschaft hat immer stärker das Gefühl, oder, dass Probleme auch gelöst werden müssen durch die Politiker. Und wie lösen Politiker Probleme? Indem sie Regeln machen, indem sie Gesetze lassen, indem sie Ausgaben tätigen. Oder? Also das heißt, ich behaupte mal, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Oder? Diese Gesetzesflut und Regulierungsflut, die hat mit uns zu tun, oder? Dass wir einfach... Wir sind froh, oder, wenn die Politiker diese Probleme lösen. Und dass man heute sagt, ja, das ist ein Einzelfall und jetzt, wir schütten jetzt das Kind nicht mit dem Bad aus. Es macht keinen Sinn, jetzt ein Kampfhundgesetz zu machen, weil jetzt mal einer
ein Kind angegriffen hat. Das ist super unpopulär. Es ist viel populärer hinzustellen und sagen, jetzt müssen wir durchgreifen, jetzt machen wir ein neues Gesetz und jetzt müssen die alle in die Schulung etc. Das ist dann mit dem, da bist du ein Macher, da bist du...
Ja, klar. Und, aber ich denke einfach, ich glaube, also man muss, also es gibt natürlich viele Initiativen von Bereinigungen. Also was wir diese über 100 Jahre Regulierungsaktivität in Kantonen kodiert haben, da sieht man zum Teil riesige Ausschläge. Und zwar zu Beginn der 2000er hat zum Beispiel der Kanton Graubünden ein riesiges Paket gemacht, wo sie einfach entrümpelt haben. Das sind so Entrümpelungsgesetze, wo man einfach durch den gesamten Stock durchgeht und die haben ich weiß nicht, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, keine Ahnung, 100 Verordnungen und Gesetze, die es einfach nicht mehr braucht, rausgeschmissen. Und ich glaube, das ist gut, dass es das manchmal gibt. Nur die man so einfach rausschmeißen kann, die hatten wahrscheinlich sowieso keine Wirkung mehr. Jetzt ist das, glaube ich, nicht das Problem. Die Dinge, die man eh nicht mehr braucht und die keine Relevanz mehr haben. Wichtiger sind ja die, die wirklich einschneidend sind. Und nur weil Gesetze nicht abgeschafft werden, gesamthaft, sieht man ja viel Überarbeitungen von Gesetzen. Also Gesetze werden überarbeitet, da gibt es große Änderungen, da fliegen einige Artikel raus. Das Problem ist natürlich, dass die Tendenz da ist, diese zu ersetzen mit noch engeren Dingen. Und das zeigt das zweite Problem von solchen One-in-One-Out-Rules. Ja, was ist denn, geht zum Artikel, One-in-One-Out, geht zum Gesetze, One-in-One-Out. Ich ersetze ein kurzes Gesetz mit einem wahnsinnig langen. Werden die Gesetze dadurch länger? Ich glaube, man kann das... Die Grundanreize im politischen Prozess löst man wahrscheinlich eben nicht mit einer solchen Regel. So schön das wäre, ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, one in, one out sei super, dann hätte ich die Unterstützung und den Support von vielen liberalen Parteien und nicht Parteien, die sich aber ein bisschen darüber aufregen, dass es so eng wird in diesem Regulierungskorsett. Aber ich glaube, diesen Applaus werde ich nicht bekommen, weil ich nicht glaube, dass es eine nützliche Regulierung wäre. Ich glaube, sie würde nicht das erreichen, was man will. Und natürlich, auch das ist populär, das zu sagen. Das ist halt eine einfache Regel. Aber man sieht halt nicht viele erfolgreiche Beispiele.
Werden wir dann nicht von Juristen dominiert in der Verwaltung, die alles im kleinsten Detail regeln wollen? Also 140 Seiten zusätzliche Vorschriften pro Woche ist ja netto.
Nein, also, ich meine, das ist natürlich dramatisch.
Das ist unglaublich viel.
Ist dramatisch. Ich bin ja völlig einverstanden. Wir kritisieren das auch und wir illustrieren das, wie das geschieht. Und wir zeigen Beispiele und wir sehen, dass es eben nicht alle Kantone gleich machen zum Beispiel. Deshalb sind die Kantone interessant, weil die gleichen Dinge machen müssen, aber das anders angehen. Und da gibt es Unterschiede, wie man mit dem Gleichen umgehen kann. Aber ich glaube eben, natürlich als Ökonomen sind immer so ein bisschen in Konkurrenz mit den Rechtswissenschaftlern, finden immer, sie haben viel zu viel Macht, wir zu wenig zu sagen und umgekehrt. Aber das ist natürlich eine Realität und ich glaube, das ist auch, es ist insofern, es ist eigendynamisch in der Verwaltung. Keiner möchte sich abschaffen, keiner möchte zu wenig zu tun haben. Das ist so. Die Frage ist eher, wie gibt es einen Grundkonsens, wie wir wieder über Staat nachdenken? Was ist die Größe eines Staates? Was hat, also grundsätzlich ordnungspolitische Themen und die sind wahnsinnig unpopulär unter Politikern. Ich glaube, es gibt sehr wenig ökonomisches Grundverständnis auch in der Bevölkerung. Schon nur eine Diskussion, dass man ein bisschen ökonomisches Verständnis in die Schulen einbringt, das wird nie geschehen, da gibt es viel zu große Widerstände. Aber zu verstehen, wie diese Dinge auch wirken, wenigstens ansatzweise, das wäre wichtig. Und ich denke, deshalb ist diese Idee, dass man die Grundlagen im Griff haben muss, dass man quasi die Spielregeln festsetzt, aber dann ein bisschen Auslauf gewährt. Das braucht halt Überzeugung und solange auch diejenigen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, das nicht mit Überzeugung vertreten, sondern dann am Schluss immer in die kleinteiligen Interessenverteilungskämpfe reingehen, solange ist das unglaubwürdig. Mhm. Wie man das ändern soll, das weiß ich nicht. Also es ist nicht so einfach. Ich glaube, politische Institutionen sind zentral, das an die Oberfläche holen, das sichtbar machen. Der größte Erfolg ist die Schuldenbremse, weil sie etwas erzwingt, wo man es erzwingen kann, dass die Ausgaben gedeckelt sind, regelbasiert, dass eben diese Möglichkeiten des Ausuferns nicht so einfach sind. Die Dinge sind unter Druck. Das war eine große Errungenschaft in den Anfang 2000er. Und ich denke, also jetzt als Ausfluss, was wir gesehen haben am Wochenende, ist die Grundfrage, ist das ein Signal für Politikerinnen und Politiker zu denken, dass der Grundkonsens, dass Nachhaltigkeit nicht so ein Thema ist, und das war der Grund, warum man die Schuldenbremse eingeführt hat, und 2001 die Abstimmung zugunsten der Schuldenbremse mit 85% ausgefallen ist. Wenn man jetzt denkt, dass dieser Grundkonsens in der Stimmbevölkerung sich geändert hat, dass man möglicherweise jetzt auch die Schuldenbremse schleifen könnte, das sehe ich als große Gefahr jetzt auch auf der finanzpolitischen Seite. Also nicht nur Regulierung, die wir schon genannt haben, aber auf der finanzpolitischen Seite. Wenn man denkt, dass man die schleifen kann, dann wird das kommen. Ich glaube, dann können auch die Dämme brechen. Also das sind wirtschaftspolitische und politische Institutionen, die sie wichtig sind, die für die Schweizer Politiklandschaft wichtig sind, was möglich ist und was nicht. Und ich glaube, deshalb bin ich stark der Meinung, dass wir die Anreize anschauen müssen, diese Institutionen pflegen, Föderalismus wahrscheinlich wieder entschlacken, sagen, wer macht was. Aber ich sehe im Moment nicht der große Konsens, sich in dieser Richtung zu bewegen.
Du redest jetzt von den Institutionen. Müsste man nicht auch über die Qualität der Politiker reden, zum Beispiel der Nationalräte? Was ich sehe, sind Nationalräte, die wenig lesen, vieles mit dem Fraktionszwang mitstimmen, oft nicht genau ein Gesetz lesen, und wenn ein Bürger mal nachfragt, dann sage ich, ja, das ist jemand anders zuständig, da bin ich nicht. Also verkläre ich das, oder haben Politiker, Nationalräte früher mehr und genauer Gesetze selbst gelesen, während sie das heute vielleicht eher den ganzen Tag auf Instagram sind oder auf Twitter oder so? Oder sehe ich das falsch?
Also ich hätte jetzt keine Evidenz jetzt dafür, ist auch schwierig zu sagen. Aber ich glaube, so der mediale Rummel um Einzelteile, wie profiliere ich mich, das ist schon schwierig. Zu welchen Dingen nehme ich Stellung, zu welchen nicht, das ist ein riesiges Thema. Die Frage ist ein bisschen für mich, also können wir medial was machen? Das ist schwierig, das ist extrem schwierig. Gibt es Anreize, dass dort andere Selektionen von Leuten reinkommen? Ich glaube, dass Fraktionszwang und solche Dinge sind ein Problem. Wir sollten wieder mehr versuchen, Institutionen so umzugestalten, dass Individuen Anreize haben, auch dagegen zu sein. Bundesratswahl haben wir gesehen, alle stimmen so mit, weil quasi jetzt neuerdings dieser Zwang mitzustimmen so dominant ist. Das sind schon Dinge, das sind aber Institutionen, das sind Entscheidungsprozesse, die sich etabliert haben, die man grundsätzlich in Frage stellen müsste. Und die Frage ist, ob wir Reformen hätten. Nur die Reformen lancieren müssten, sind dann typischerweise auch die, die darunter fallen. Also es ist ein bisschen ein Huhn- und ein-Ei-Problem.
Ich glaube, die Profilierungsdrang oder Zwang der Politiker hilft natürlich überhaupt nicht. Ich meine, Ordnungspolitik, oder was du angesprochen hast, Marc, das ist ja sowas von langweilig, oder? Weil es sind absolut banalste Regeln. Da gewinnst du, da kommt kein Journalist und fragt dich, oh geil, das will ich jetzt genau verstehen, sondern es ist einfach trocken. Also die Leute hören doch viel lieber eine Lösung für ein Einzelfallproblem als ganz generell dieses regelbasierte, zum Beispiel Wirtschaften, oder? Natürlich braucht es Regeln für die Wirtschaft, aber es ist so trocken. Also Wettbewerbsrecht zum Beispiel. Wer interessiert sich für Wettbewerbsrecht? Also,
man kann eben in den Medien nichts gewinnen, und da sind natürlich die Medien Teil vom Problem und die Medienkonsumenten wahrscheinlich auch, weil sie ja genau das dann wieder nachfragen. Ja, aber
es ist auch Social Media, sind ja nicht nur die...
Ja, sind ja auch Medien.
Ja, genau. Also du kriegst auf LinkedIn oder Twitter nur Likes oder so, wenn du tatsächlich was sagst. Oder? Und da musst du eine Meinung haben, und meistens musst du eine Meinung vertreten, nein, es ist nicht alles gut, ändern wir nichts, sondern es ist alles gut, ändern wir nichts, sondern es ist meistens eben, ja, da ist ein Problem, das jetzt wir dringend lösen müssen. Und ich kenne die Lösung. Oder?
Aber das war ja früher nicht anders. Und trotzdem hat die Regulierung und die Bürokratie in den letzten Jahrzehnten zugenommen.
Ich glaube schon, dass Social Media da nicht hilft. Es ist doch... Was schaut man sich an da? Oder? Es sind Meinungsäußerungen, die irgendwo provozieren oder die eine Veränderung erwirken wollen, oder? Und ich glaube, ich habe natürlich keine Erfahrung, aber ich habe das Gefühl, früher war es nicht so personenzentriert, die Politik, mindestens in der Schweiz. Und durch das auch, sagen wir, der Profilierungsdrang der einzelnen Menschen war nicht so groß.
Stärker sachbezogen.
Ich habe das Gefühl, ja.
Aber ich glaube, wir können die Menschen nicht ändern. Die sind, wie sie sind. Und wir können jetzt auch gerade sofort soziale Medien nicht einfach abschaffen. Also ich glaube, wir müssen uns überlegen, was sind Spielregeln, die hier besser oder weniger gut sich eignen. Und ich glaube, das eine ist natürlich Regeln Wahlregeln. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie Wahlregeln miteinander interagieren, zum Beispiel auf Kantonsebene wird die Exekutive typischerweise in einer Art Mehrheitswahlrecht gewählt. Das sind so Mehrsitz-Majorzwahlen und die führen dazu, dass sich Kandidaten dort etablieren, die eher sich in der Mitte ansiedeln. Also die Pole haben dort wenige Möglichkeiten, auch kontroverse Persönlichkeiten an den Rändern zu positionieren. Und das trifft dann im Parlament eben auf die gesamte Breite des Spektrums und das führt zu Kompromissen etc. Das ist ein wichtiger Teil, glaube ich, wie diese Art von Checks and Balances funktionieren müssen, dass nicht einfach alle, wenn der eine Pol stärker ist und eine Koalition bringen kann, das alles durchsetzen kann, sondern dass es hier einen wirklichen intensiven politischen Wettbewerb gibt, wo es sowas wie die Mitte noch gibt. Das ist das Erste. Und wenn wir das jetzt auf die Bundesratsebene übernehmen, da haben wir jetzt gesehen, wie Bundesräte gewählt werden, das ist hochproblematisch und das eine wäre natürlich versuchen zu lernen von den Kantonen, dass auch eben die Bundesratswahl eine Volkswahl wäre, in einer derartigen Multisitz-Majorz, in einem solchen Setup, dass nicht unbedingt die Frage ist, wer hat die meisten Stimmen in einem Proportsystem, das quasi dann dominiert, wer auch in die Exekutive kommt, sondern dass es dieses Divided Government auf ganz leichter Ebene gibt, dass es eben nicht alles durchschlägt. Und damit auch Bundesräte etwas hinterlassen können, das nicht einfach ist nachvollziehen, was Parteien eh schon wollen, sondern eigenständige Politik machen können. Und da gibt es Ideen, dass man möglicherweise eben Bundesräte sollte man vielleicht direkt wählen, dass das eine Idee ist, dass man länger auch wirklich verantwortlich ist für dieses Departement. Dass wenn viel absurde Regulierung rauskommt, dass möglicherweise das sichtbar und zuordnenbar wird. Man kann sich überlegen, ob Bundesräte auch Amtszeiten haben, die möglicherweise nicht gleich lang sind wie das Parlament, dass die sich auch absetzen können und eigenständig sein können und Gesicht haben können für Politik. Da gibt es unterschiedliche Ideen. Wir sind daran, einige Dinge auszuloten und zu verstehen. Aber sie sind natürlich nicht einfach. Weiteres Thema, großes Thema, alle wollen immer Transparenz. Aber wir wissen aus der Forschung, dass in einigen Setups Transparenz ein Problem ist. Also wenn hinter geschlossenen Türen eigentlich die Geschäfte vorbereitet werden, möchte ich eigentlich, dass sich die Leute frei äußern können. Dass sie es nicht schon machen für eine Twitter-Community. Genau. Und dass man dort dann Kompromisse findet, ohne dass man sagen kann, ah, der ist eingeknickt, der hat das nicht für meine Klientel gemacht. Und dann sind natürlich diese gesamten Lecks, die wir konstant sehen, die sind ein riesiges Problem. Und ich glaube, das wären vielleicht auch einfachere Ansätze mal zu Beginn, dass man versucht, ernsthaft diese Lecks zu stopfen. Und dass Transparenz nicht immer gut ist. Oft ist es gut, ja, das ist nicht so. Aber dass wir überlegen, wann Transparenz eben schädlich ist. Also da gibt es einige Ideen, das umzusetzen ist nicht ganz so einfach natürlich.
Also Volkswahl des Bundesrates, das wäre eine Option.
Ich denke, Verantwortung tragen für den Output von Departementen ist schon wichtig. Und im Moment gibt es diese Verantwortung natürlich. Ich habe jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Bundesrat wäre und da habe ich ein Departement und irgendwann wechsle ich. Im Moment habe ich auch nicht, ich glaube, die Verantwortung dafür und dafür einzustehen, in einer Volkswahl zu sagen, was habe ich in dieser Zeit gemacht und sich dann eigenständig zu zeigen, nicht einfach als Gefolgsmann oder Gefolgsfrau der Partei und dann mit den Zyklen hin und her zu gehen. Ich glaube, das wäre schon wichtig.
Claudio, was erwartest du als Unternehmer von der Politik? Schon lange nichts mehr, oder wie?
Nein, ich bin gar nicht abgelöscht natürlich. Also aber tatsächlich sehe ich schwarz, oder, für das Regulierungsthema. Also ich sehe, der Marc hat recht, oder, wir können die Menschen nicht ändern und das Social Media nicht abstellen. Meine Hoffnung wäre mehr, dass auch die Verwaltung sich bewusst ist, dass das irgendwie konsistent sein muss, was sie lässt. Also dass die Leute sich bewusst sein müssen, oder? Es muss so sein, dass die allermeisten Menschen in der allermeisten Zeit die allermeisten Gesetze einhalten können. Und wenn wir das nicht mehr haben, oder, dann ist der Weg wirklich weit offen in die Brasilianisierung, in die Illegalität. Und ich bin mir da nicht bewusst, oder, dass dieses Verständnis da ist, oder, dass die Regeln auch eingehalten werden müssen. Das wäre schon viel erreicht, oder, wenn die Verwaltung auch solche Dinge aufnehmen würde, wie jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuererhöhung oder Dinge, die einfach nicht gehen, oder? Und da sehe ich halt wenig, oder? Es wird dann schnell mal zum Gerichtsfall Und ich denke, da findet einfach kein Austausch statt. Und ich weiß auch nicht, wie man das machen könnte. Aber zum Beispiel die Mehrwertsteuerverwaltung könnte sich viel mehr interessieren, oder? Was denn gut funktioniert bei den Steuerpflichtigen, was nicht so gut. Ich habe noch nie ein Feedback-Formular gesehen, zum Beispiel. Von gar keiner.
Was wäre dein größtes Anliegen zur Bürokratie?
Natürlich. Ich meine, grundlegend regulieren, nicht in den Details etc. Aber das ist leichter gesagt als getan. Und ich glaube, solange diese Art des Politikmachens eigentlich keine Lobby hat, kaum eine Partei sich das tatsächlich auf die Fahnen schreibt und das voranbringt, sehe ich halt eher, dass man sich wirklich über die Entscheidungsprozesse und die Institutionen Gedanken machen muss. Weil alle zusammen möchten ja was Besseres. Aber es lohnt sich für die Einzelnen nicht. Möglicherweise könnte man sich einigen auf Regeln, die möglicherweise alle besser stellen, aber dann müssten die Regeln für alle gelten. Also so diese ganz einfachen Lösungen sehe ich im Moment nicht.
Gut. Hoffen wir, dass möglichst viele Politiker euch zugehört haben und eure Ratschläge befolgen.
Und die Leute in der Verwaltung.
Die unbedingt, ja. Marc Schelker, Claudio Pietra, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.